Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit euch von Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unserem Retter. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, haben Christen Grund zum Klagen? Beziehungsweise haben sie überhaupt eine Berechtigung dazu? Wenn ich an die Äußerungen vieler evangelischer Christen höre, die man so landläufig mitbekommt, dann habe ich das Gefühl, dass Christen eigentlich keinen Grund und keinen Anlass haben, vielleicht gar kein Recht haben zu klagen. Und selbst bei vielen konservativen oder bei einigen konservativen Verkündigern hat man das Gefühl, dass Christsein bedeutet oder scheinbar bedeutet, zum Siegen berufen zu sein. Und ganz ehrlich, schlummert nicht auch in uns oftmals die Meinung, gläubig sein bedeutet Sieger sein über die Umstände des Alltags, über die Umstände des Lebens. Und selbst wenn wir das jetzt und hier verneinen, fordere ich uns auf, unser Denken und Handeln zu überprüfen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir oftmals genauso reden, denken und handeln oder zumindest das verfolgen, das tun wollen. Doch David wird uns im heutigen Psalm eines Besseren belehren. Ich lese uns das Wort der Predigt, steht in Psalm 25, von David. Nach dir, Herr, sehnt sich meine Seele, mein Gott. Ich vertraue dir, lass mich nicht zu Schanden werden. Lass meine Feinde nicht über mich triumphieren. Keiner, der auf dich harrt, wird zu Schanden. Zu Schanden werden vielmehr die, die ohne Ursache treulos sind. Herr, lass mich deine Wege wissen, belehre mich über deine Pfade. Lass mich festgehen auf den Wegen in deiner Treue und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich den ganzen Tag. Gedenke an dein großes Erbarmen, Herr, und an deine Gnade, die von Ewigkeit her ist. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend, noch meiner späteren Verfehlungen. Vielmehr nach deiner Gnade gedenke an mich, um deiner Güte willen, Herr. Gütig und wahrhaftig ist der Herr, darum unterweist er Sünder im Weg. Er lässt die Elenden festgehen auf den Wegen in der Gerechtigkeit und lehrt die Elenden seinen Weg. Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Treue für die, die sich an seinen Bund halten und seine Worte beachten. Um deines Namens willen, Herr, vergib meine Schuld, denn sie ist groß. Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Der Herr zeigt ihm den Weg, den er wählen soll. Er wird ein glückliches Leben führen und seine Kinder werden einst das Land in Besitz nehmen. In den vertraulichen Rat des Herrn sind die eingeweiht, die ihn fürchten. Er lässt sie seinen Bund wissen. Meine Augen sind ständig auf den Herrn gerichtet, denn er selbst wird meine Füße aus dem Fangnetz befreien. Wende dich zu mir und erbarme dich über mich, denn ich bin einsam und arm. Die Dinge, in denen ich gefangen bin, nehmen zu. Befreie mich aus meinen Nöten. Sieh meine Armut und meine Mühsal an und nimm alle meine Sünden von mir. Sieh meine Feinde an, denn sie sind zahlreich und hassen mich abgrundtief. Bewahre meine Seele und rette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich habe bei dir Zuflucht gesucht. Unschuld und Ehrlichkeit mögen mich bewahren, denn auf dich harre ich. O Gott, erlöse Israel aus allen seinen Nöten. Die Predigt hat drei Punkte. Erstens, ein Klagender weiß sich vom Herrn abhängig. Zweitens, ein Klagender kennt sein Elend. Und drittens, ein Klagender lässt sich von Gott retten. Psalm 25 ist ein sogenannter persönlicher Klagepsalm. Er hat eine Art x-förmigen Aufbau, das heißt sozusagen, die wichtigste Aussage steht direkt in der Mitte und von dieser Mitte her baut sich der Psalm sozusagen parallel zu beiden Seiten hin auf. Es ist außerdem noch bemerkenswert, dass die Gruppe der Klagepsalmen die häufigste ist. Wir finden also mehr Klagepsalmen als Lob, Dank oder Vertrauenspsalm? Ich denke, das ist die erste Sache, die uns hinterfragen sollte. Wir werden nämlich heute anhand von Psalm 25 erkennen, dass Klagen nicht nur eine alttestamentliche Eigenart ist, sondern tief im Evangelium verwurzelt. Ein anderer Titel der Predigt könnte deshalb auch lauten, warum es sich lohnt, klagen zu lernen. Erstens, ein Klagender weiß sich vom Herrn abhängig. Der Psalmist klagt Gott, seinem Herrn, in diesem Gebet seine Not. Er beginnt, indem er die Sehnsucht seiner Seele nach Gott bekundet. Andere Verse, zum Beispiel Psalm 143, Vers 6 bis 8, verdeutlichen diese Sehnsucht des Psalmisten nach Gott. Dort heißt es, ich strecke meine Hände aus nach dir. Meine Seele verlangt nach dir wie dürres Land nach Wasser. Erhöre mich eilends, o Herr, mein Geist vergeht. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, dass ich nicht denen gleich werde, die in die Grube hinabfahren. Lass mich früh deine Gnade hören, denn auf dich vertraue ich. Lass mich den Weg erkennen, auf dem ich gehen soll, denn nach dir sehnt sich meine Seele. David hat also Sehnsucht nach Gott, weil er weiß, dass Gott ihn bewahrt. Mit anderen Worten, dass Gott ihn nicht zu Schanden werden lässt. Sein Sehnen nach Gott ist dabei verbunden mit einem tiefen Vertrauen in Gottes Fähigkeit, diese Sehnsucht auch wirklich zu erfüllen. Und genau das bedeutet es, wenn David hier vom Harren auf den Herrn spricht. Das heißt, geduldig Ausschau halten nach Gottes Hilfe und nach Gottes Rechtsprechung. In Psalm 40, Vers 2 heißt es beispielsweise, beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt, da neigte er sich zu mir und er hörte mein Schreien. Und in den Versen 42 und 43 heißt es dreimal, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Harren heißt also ein geduldiges Ausschau halten nach Gottes Hilfe und nach Gottes Rechtsprechung. Zu Schanden zu werden dagegen bedeutete für David, dass sich all seine Hoffnungen am Ende als hohl herausstellen würden. Das heißt, dass sie wie ein Ballon einfach zerplatzen und er am Ende seines Lebens merkt, dass das Fundament, auf dem er steht, doch nur Sand ist statt Fels. Wenn seine Hoffnungen zu Schanden werden würden, dann erginge es ihm ungefähr so wie dem Reichen in Psalm 73, dem es sein ganzes Leben lang gut geht und doch am Ende seines Lebens oder spätestens, wenn er im Totenreich erwacht, wird er furchtbar erschrecken über sein Nichts. Doch David ist hier guter Zuversicht, dass es ihm nicht so ergeht, sondern seinen Feinden. Und in alledem, in all seiner Not, in all seinem Bekennen, lautet sein Bekenntnis, diejenigen, die Gott vertrauen, wird er bewahren. Und dieses Bekenntnis hat Gott wahrhaftig niemals enttäuscht. Zusammengefasst könnte man also sagen, sich nach Gott sehnen, auf ihn zu vertrauen und seiner zu harren, bedeutet nichts anderes, als von Gott abhängig zu sein. Und zwar von ganzem Herzen. Das heißt, sich ganz auf den Gott seines Heils fallen zu lassen, im Wissen um dessen unergründliche Gnade und Treue. Und genau darin fröhlichen Herzens und guten Gewissens hilflos zu sein. Das bedeutet aber nicht, dass wir bloß sorgenvoll ins Leere schreien, sondern dass wir uns zuversichtlich in Gottes Hände selbst aufgeben. Man könnte dafür das Bild eines Schafes gebrauchen, das sich seinem Hirten ausliefert. In dem Bewusstsein, dass nur er den rechten Weg kennt und nur er fähig ist, ihn zu führen und zu leiten. Und wenn wir das so verstehen, dann können wir es vielleicht auch irgendwann lernen, Not, die uns in unserem Leben begegnet, zu begrüßen, weil sie uns nämlich eine Gelegenheit bietet, unsere Zuflucht bei dem dreieinigen Gott zu suchen. Abhängig sein könnte man dann auch vergleichen mit dem Bild Gottes als eine feste Burg. Das heißt, Gott ist unsere feste Burg, denn nur derjenige, der Gefahr fürchtet, nur derjenige, der in Not ist, flüchtet sich in eine Burg. Denn das war auch der Grundgedanke von Burgen, damals am Anfang sogenannte Fliehburgen, dass die umliegende Bevölkerung sich dorthin geflüchtet hat, wenn Gefahr drohte. Es sind also nur die in einer Burg, die bedrängt werden. Und genau sie wissen sich bei Gott geborgen und sind in ihre Ruhe eingekehrt. Wir können also sagen, dass Klagen uns evangelischen Christen nicht fremd, sondern eher eigen sein sollte. Weil ein Klagender sich freiwillig von Gott abhängig macht. Freiwillig in dem Sinn, dass ihn seine Not dorthin treibt. Jemand hat es einmal so formuliert: Das ist aber der rechte Weg, wo wir alles verlieren, auch selbst uns gar nichts nehmen und aneignen können. Da kommt dann auch die Zeit, dass wir mit David einmal sagen können: Ich danke dir, dass du mich treulich gedemütigt, das heißt arm und elend gemacht hast. Lehre mich deine Rechte. Im Grunde vertraut doch ein Menschenkind auf sich selbst und das, was er besehen kann. Auf den Felsengrund Gottes kommen wir nicht anders als gefallen, geworfen und gesunken, wenn es mit uns hinuntergeht in die Tiefe der Hilflosigkeit und der Verlorenheit und Sünde. Damit kommen wir auch zu unserem zweiten Punkt. Zweitens, ein Klagender kennt sein Elend. Nachdem David also Gott derartig zum Fundament seines Lebens gemacht hat und bekannt hat, bittet er ihn um zwei Dinge. In den Versen 4 bis 5 lesen wir, bittet er Gott darum, ihn auf seinen Wegen zu leiten, David auf seinen Wegen zu leiten und ihm zu helfen, diese Wege richtig zu erkennen. Wir sehen also, dass David nicht arrogant zum Herrn kommt, sondern bittstellend. Mit der Bitte, dass Gott ihn belehren möchte und ihm seine Hand reichen möchte, ja, ihm helfen möchte, einen festen Stand zu finden und einen geraden Weg zu gehen. Und der Verweis hier darauf, dass Gott der Gott seines Heils ist, legt den Schluss nahe, dass es sich bei den Wegen um die Heilswege handelt. Die Wege des Heils, die wir gehen. Und mit dem Plural spielt David im Grunde auf die Vielzahl der Situationen ab, die sich jeden Tag, jedes Jahr wieder neu bieten, in denen wir unterschiedliche Wege gehen können. In denen es aber immer wieder gilt, sich für den einen Weg des Herrn, für den einen richtigen Weg des Herrn zu entscheiden. Das heißt, weil wir täglich vor der Herausforderung stehen, uns treu für den Weg des Gerechten zu entscheiden, wie es zum Beispiel im Psalm 1 heißt, bittet David um diese Wegweisung. David kennt ja die Brüchigkeit menschlicher Treue und die Heuchelei in den trügerischen Herzen aller Menschen. Er weiß doch um unsere törichten Bemühungen und die Heillosigkeit all unserer Anstrengungen. Ja, David kennt die bösen und hinterhältigen Gedanken seines Herzens, wie wir in Vers 18 lesen. Sie machen ihm Mühe und nagen an seinem Glauben und verwirren sein Denken. Doch Gott, sein Gott, ist für David der Gott seines Heils. Das heißt, er vertraut ihm und ist sich gewiss, dass er festen Halt und Trost bei ihm findet und dass er einen großen Sieg erleben wird. Das heißt, wenn Gott an David gemäß seines Erbarmens gedenken soll, sprich seiner ihm eigensten, herzlichen und mütterlich liebevollen Barmherzigkeit, umgedreht, wenn Gott an David gemäß seines Erbarmens gedenken soll, gemäß seiner eigensten Barmherzigkeit, dann möge er an David gemäß seiner Bundeszusagen gedenken. Der Psalmbeter weist hier auf die unverbrüchliche Bundestreue Gottes hin, wenn er das Wort, was wir in Deutsch mit Gnade übersetzen, was man auch mit Bundestreue übersetzen kann, Chesed, verwendet. Diese Bundestreue hat Gott schon den Urvätern von Davids Volk zugesprochen. Und Bundestreue wird hier, wie auch zum Beispiel Gerechtigkeit und wie andere Begriffe in dem Psalmen als ein Verhältnisbegriff gedacht. Das heißt, es ist kein absoluter Begriff. Es bedeutet nicht, dass David in irgendeiner absoluten Weise Gottes Gesetz halten muss, ehe Gott ihm treu ist. Sondern Bundestreue, der Begriff bedeutet, oder dass David mit Gott im Bund steht, bedeutet, dass Gott David gemäß seines Gnadenbundes anblicken soll. Dass er ihn nicht an seinen früheren, an seinen gegenwärtigen oder späteren Taten messen soll. Denn David ist sich wohl bewusst, dass es mit ihm nicht besser wird. Und egal, ob er jung oder alt ist, Hirte oder König Israels, David bleibt an sich unrein. Und all seine Gerechtigkeit, die gleicht ja, einem verwelkten und davongeflogenen Blattwerk. Alle seine Sünden belasten David vor Gottes heiligem Gericht schwer. Das heißt, wenn hier von den Sünden der Jugend die Rede ist und von den späteren Sünden, dann kann man nicht die einen als weniger verantwortlich entschuldigen, sondern sie zusammen bilden einen riesigen Schuldenberg vor dem Angesicht Gottes. Der feste Grund für Davids Hoffnung ist und bleibt also die wahrhaftige Güte des Herrn. Unabhängig davon, wie groß seine Schuld ist. Die Worte Güte und Wahrhaftigkeit, die korrespondieren hier miteinander. Das heißt, die Güte ist der Ausdruck von Gottes Wahrhaftigkeit. Das heißt, dass Gott sich über Sünder erbarmt, weil er so ist, wie er ist. Er ist eben ein guter Gott im biblischen Sinn. Er verwirklicht sich selbst, indem er Sünder auf seinen Weg weist. Indem er sie unterrichtet, den rechten Pfad zu gehen und ihnen vergibt. Und hierin liegt auch der Trost des Psalmisten angesichts aller eigenen Wankelmütigkeit, aller irrigen Wege und totalen Verderbtheit. Gott begnadet eben trotz seiner Heiligkeit und Erhabenheit Sünder. Und er hat gute, heilsame Gedanken für die Elenden. Wie wir es unter anderem in Psalm 34 lesen, der viele Parallelen zu Psalm 25 hat. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Die Elenden, von denen David hier mehrere Male spricht, sind sozusagen die bewussten Sünder. Sie sind sich ihrer selbst verschuldeten Unfähigkeit, Gott so zu lieben, wie sie es sollten, bewusst. Sie haben erkannt, wer der Mensch vor Gott ist. Und sie bekennen mit David, vor dir allein habe ich gesündigt. Sie werden nicht nur von äußeren Feinden bedrängt, sondern sie kennen auch ihr eigenes Herz als den schlimmsten Feind. Und um das deutsche Wort Elend aufzugreifen, sie haben ihr Elend erkannt und bekannt. Das deutsche Wort Elend kommt nämlich ursprünglich oder bedeutete ursprünglich Ausland. Man findet das ja auch noch darin wieder. Das Ehe, was heute nur noch ein Ehe ist, bedeutet ursprünglich Ausland. Und das war noch zur Zeit der Reformation, bedeutet das die Verbannung eines Menschen ins Ausland, wenn man von Elend sprach. Und deshalb war das die höchste bürgerliche Strafe, die ein Mensch damals bekommen konnte. Indem er nämlich getrennt wurde von seiner Familie, seiner Heimat und seinem Vaterland. Statt Gott im himmlischen Zion zu loben, müssen wir uns David also anschließen, der bekennt, die Fesseln des Todes umfingen mich und die Ängste des Totenreichs trafen mich. Ich kam in Drangsal und Kummer, in Psalm 116. Und dennoch bemitleiden die Elenden sich nicht nur selbst, sondern sie rufen, wie es dann auch ein Vers später dort heißt, ach Herr, errette meine Seele. Vor allem in den Psalmen und im Buch Jesaja ist häufig vom Armen und Elenden die Rede. Er ist einmal der Verfolgte und Leidende, der sowohl von außen als auch von innen bedrängt ist, andererseits sucht der Arme und Elende Zuflucht bei Gott aufgrund der Erkenntnis seiner eigenen Hilflosigkeit, Schuldigkeit und Sündhaftigkeit. Aber gerade indem er sich in diesem Zustand erkennt und von Gott Heil und Kraft erwartet, hat der himmlische Vater Wohlgefallen an ihm und schenkt dem Elenden Heil. In Psalm 149 heißt es auch, der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückt die Elenden mit Heil. Und dieselbe Parallelsetzung von Volk und von Elenden, die nehmen wir noch an vielen Stellen in Jesaja und in den Psalmen wahr, zum Beispiel auch in Jesaja 41. Dort ist von Israel als den Elenden und Armen die Rede. Und dort heißt es dann in Vers 14, so fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du Häuflein Israel, denn ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Wenn wir uns beispielsweise die Gläubigen im Alten Testament ansehen, zum Beispiel Abraham, Jakob, Gideon, Simson und andere, dann finden wir dort keine sündlose Vollkommenheit, sondern Sünder auf dem Weg. Und genau sie setzt der Psalmbeter in Vers 10 mit jenen identisch, die den Bund des Herrn halten und dessen Zusagen beachten, dessen Zeugnisse beachten. Und denen, die das tun, die den Bund des Herrn halten, denen verheißt Gott gnädige Führung. Dass er sie führt, bis sie endlich zu Hause ankommen, bei ihm und sagen können, ich bin zu Hause. Doch solange sie und auch wir auf diesem Weg sind, besitzen nicht Heuchler die Verheißung, sondern Zöllner. Das haben wir auch in Lukas 18 gehört, in der Geschichte von Zachäus, denn der Sohn des Menschen, ach nee, das lesen wir in Lukas 19, die Geschichte von Zachäus, der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und Jesus rühmt den Zöllner in Kapitel 18, der eben nicht wagte, zu Gott aufzusehen, sondern der nur sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Was macht also einen Klagenden wie David aus? Bemitleidet er sich nur selbst oder und gefällt sich darin vielleicht genauso wie der selbstgerechte Pharisäer? Keineswegs, sondern ein Klagender spricht bei sich selbst, sei nur ein armer, elender, sündiger Mensch bei dir selbst und vertraue als solcher dem Herrn. Lass ihn deine Gerechtigkeit sein und warte auf sein Beginnen. Mit Paulus' Worten, lass dir an seiner Gnade genügen, statt dich selbst zu bespiegeln und an dir selbst gerecht, heilig und Gott wohlgefällig sein zu wollen. Und diese Worte hier betreffen ja den Gläubigen. Der Gläubige soll nicht mit ständiger Selbstrechtfertigung und Annehmlichkeit der eigenen Frömmigkeit bei Gott und den Menschen beschäftigt sein, sondern er soll auf Gottes Rechtsspruch warten und sich seine Taten genügen lassen. Jemand hat es mal so formuliert, das ist nun eine leidige Art von uns Menschen, dass wir es immer bei, in und aus uns selbst suchen, dass wir uns unaufhörlich selbst bespiegeln und meinen nur dann guten Mutes und zufrieden sein zu können, wenn wir an uns selbst Freude haben und in einer günstigen Gestalt uns Gott und Menschen präsentieren können. Da werden wir aber nie Frieden finden, auch nie die ewige Freude schmecken, denn es heißt, er ist unser Friede. Und in dem Herrn haben wir Gerechtigkeit und Stärke. Und nochmals, freut euch in dem Herrn. Drittens, ein Klagender lässt sich von Gott retten. Wenn wir zu Vers 11 kommen, also der Mitte des Psalms, dann spüren wir dort die Erschütterungen und hören die Schreie von Davids Gewissen. Während David in den Versen 8 bis 10 und 12 bis 14 in der dritten Person redet, das heißt, er denkt sozusagen über seine Situation etwas neutral nach, dann reißt es ihn doch immer wieder aus all diesem Nachdenken heraus. Und seine Sünde treibt ihn um und lässt ihn nicht ruhig werden. In Vers 11 klammert sich David ganz an den Herrn, den wirklich Gütigen. Das hierfür vergeben gebrauchte Verb hat im Hebräischen nur Gott zum Subjekt und meint die Abwendung und Wegräumung aller Folgen der Sünde, die allein Gott bewerkstelligen kann. Bemerkenswerterweise spricht David hier von seiner Schuld im Singular. Das heißt, obwohl er vorher von seinen Jugendlichen und seinen späteren Vergehen geredet hat, will er hier nicht jetzt auf die Menge seiner Sünden in Gedanken, Worten und Werken hinweisen. Wenn David hier von Schuld im Singular redet, dann meint er gerade sein selbstsüchtiges, gegen Gott gerichtetes Getriebensein, das ihm das Gute schwer und das Böse leicht macht, mit dem er vor Gott immer wieder schuldig wird. Er bittet Gott, ihm doch gerade das nicht zuzurechnen, sein böses Herz. Und es ist Davids einzige Hoffnung, aber gleichzeitig feste Hoffnung, dass Gott eben ein guter Gott ist, ein gütiger Gott und Freude daran findet, Sündern den Weg nach Hause zu weisen. Und welcher ist denn der Weg nach Hause? Oder besser, wer ist der Weg nach Hause? Dann doch wohl der, der von sich selbst gesagt hat, dass er der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Und diese Bitten Davids um Wegweisung und Sündenvergebung haben sich in Leben und Sterben Jesu Christi erfüllt. Er wurde ja stellvertretend für sein Volk zum Wurm, wie wir im Psalm 22,7 lesen. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Jesus Christus ließ sich die ganze Schuld der Gläubigen zurechnen und trug die Strafe für unsere Verfehlungen. Während wir auf Gott vertrauen dürfen, wurde er vom Herrn verlassen. Und während unsere Klage Erhörung findet, ging seine ins Leere. Er wurde verdammt, damit wir gerecht und heilig seien in ihm. Er wurde zur Sünde und litt im göttlichen Strafgericht dermaßen schrecklich, dass die Kirche sein Leiden schon zeither mit einer Höllenfahrt verglichen hat. Oder mit dem Totenreich, wie wir es im Apostolikum hören. Doch um seines Opfertodes willen sind wir nun gerechtfertigt und haben Frieden mit Gott. In seinem Namen wurden wir abgewaschen, geheiligt und gerechtfertigt vor dem dreimal heiligen Gott. Als ich diese Predigt diese Woche nochmal überlas und bearbeitet habe, dachte ich, jetzt könnte man eigentlich aufhören, das wäre ein guter Punkt. Man hat ja eigentlich auch alles gesagt und doch würden wir einen wesentlichen Gedanken einbüßen. In Anbetracht seines Schuldenberges und des heiligen Gottes stellt David jetzt nämlich noch einmal die Frage, wer von Gott auf festen Grund geführt ist und wem vergeben wird. Und das ist auch das Bemerkenswerte an diesem Psalm, dass er nicht am Ende positiv umschlägt. Dass David nicht am Ende doch zum Lob und Ruhm der Gnade Gottes kommt, sondern dass er selbst nach diesem Schrei um Vergebung, um Nichtzurechnung seiner Schuld, doch wieder dahin kommt, Gott seine persönlichen Nöte und Sorgen zu klagen. Das heißt, er fragt noch einmal, wem ist vergeben? Und er antwortet diesmal dem Gottesfürchtigen. Ihn wird der Herr segnen und in einem ewigen Land wohnen lassen. Ihm eröffnet er auch Kenntnisse über seinen Bund. Und mit diesem pflegt er eine innige Gemeinschaft. Und doch gerade jener Gottesfürchtige ist es, und das wird aus der Parallelität der Verse 8 bis 10 und 12 bis 14 deutlich, dieser Gottesfürchtige ist gleichzeitig der elende Sünder aus den Versen 8 und 9. Es handelt sich hier nicht um zwei verschiedene Gruppen, sondern um ein und dieselbe Person. Und ein Kommentator schrieb dazu, es ist bemerkenswert, dass im Psalm 25 entgegen der üblichen Annahme den der Psalmist vorausahnt, nicht eine von absolut vollkommenem Gehorsam bezeichnete Beziehung ist, sondern von Anfang an ein Bund für Sünder. Und ich finde das einen gewaltigen Gedanken. All das hohle Gerede und die Floskeln im evangelikalen Pietismus, die so häufig mit dem Evangelium verwechselt werden oder als dasselbe ausgegeben werden, zerschlagen hier. Christsein bedeutet nicht, aus dem Häuschen zu sein über Gottes Liebe, wie auch immer sie geartet ist, oftmals hat man sie gar nicht verstanden. Christsein hat nichts mit Partystimmung und Feierlaune zu tun, sondern mit Gottesfurcht. Und wer fürchtet Gott aber mehr als der auf Hoffnung hin zum Gnadenthron kriecht? der sich in völliger Selbstverzweiflung und Ohnmacht wegen seiner eigenen Schuld, wegen seines eigenen ständigen bösen Herzens, das ihn immer wieder treibt, gegen Gott zu handeln und ihn nicht zu lieben. Wer fürchtet Gott mehr als der, der sich dessen bewusst ist und zu ihm kriecht, der sich von ihm abhängig macht und sich von ihm helfen lässt wie ein Kind? Die folgenden Verse, die David dann anbringt, bestätigen genau das. David bittet Gott hier, sich seiner Nöte anzunehmen. Er versteht darunter verschiedene innere seelische Nöte wie Einsamkeit und die Unfähigkeit, gegen all die lauernden Herausforderungen, die ihm tagtäglich begegnen, zu bestehen. Aber auch die Furcht vor äußeren Feinden. Was ist also wahre Gottesfurcht? Dass man sich vom Herrn in aller eigenen Not abhängig macht und ihm vertraut, dass er aus dem Fangnetz von Sünde, Aussatz, Not und Widerwillen gnädig herausretten wird. Und gerade wenn ich von Aussatz rede, dann ist deutlich, dass ich das nicht nur einmal zu machen habe. Und der Gottesfürchtige ist nicht der, der das einmal macht und sich dann am Ende doch selber gefällt, sondern der, der sich genau dessen ständig bewusst ist. Der sich bewusst ist, dass an ihm nichts Gutes ist. Dass er nicht beim nächsten Gebet rein vor Gott treten wird, sondern dass er wieder als Sünder vor ihn treten wird. Aber dass Gott ihn auch wieder retten wird. Gott sich wieder seiner erbarmen wird. Dass der Sünder sich wieder seiner Gerechtigkeit bei Gott versichern darf. Jemand hat es einmal so formuliert: Was würden wir je von Auferstehung, von Gerechtigkeit, von der Gnade, von der Seligkeit bei Gott wissen, wenn wir nicht dem vielgestaltigen Tode, der Macht, der Sünde und allen den schrecklichen Folgen unseres Abfalls von dem lebendigen Gott anheimgegeben würden? Oh ja, man hat gut sprechen und singen von Christ, der an Todesbanden lag. Aber sind wir weiter als die blinden lieben Emmaus-Jünger, welche die Bibel auswendig kannten, aber in der Praxis sage ich, keine Idee davon hatten, dass es durch Leiden hindurch muss? Liebe Brüder und Schwestern, wir haben heute drei Prinzipien gehört, anhand derer wir gottgemäß klagen dürfen, können und sollen. Erstens, ein Klagender weiß sich vom Herrn abhängig. Zweitens, ein Klagender kennt sein Elend, was natürlich gleichsam auch eine Zustandsbeschreibung ist, eben Elend, Ausland. Drittens, ein Klagender lässt sich von Gott retten. Denn Gott, der Herr, hat ein Heiland gesandt, von dem es heißt, dass er gekommen ist, Armen frohe Botschaft zu verkünden, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden, Blinden, dass sie wieder sehen werden und die Zerschlagenen in Freiheit zu setzen, ja, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn, wie es in Lukas 4, Vers 18 und 19 heißt. Wir wollen also nicht versuchen und wir sollen nicht versuchen, und das scheint manchmal das unbedingte Wollen von Christen zu sein, dass wir eben keine Armen sein wollen, dass wir eben keine Blinden sein wollen, dass wir keine sein wollen, die ein zerbrochenes Herz haben, keine Gefangenen sein wollen. Aber wenn wir all das nicht sein wollen, dann gilt uns auch die Weisung Gottes nicht, sondern sie gilt gerade denen, die all das sind und sich mit all dem vor Gott in Gottes Abhängigkeit begeben und sich seiner Gnade rühmen. Amen. Wir singen jetzt das nächste Lied, welches da ist.
Nummer 445, Jesu hilft siegen, Fürste des Lebens.